Deutschlandfunk, Medias Res.
Jetzt mit medienpolitischen Themen in der nächsten halben Stunde des Kulturnachmittags und nach wie vor mit Miriam Kitt. Hallo. Wie groß ist der Spagat zwischen dem, was wir sagen und dem, was wir meinen? Das fragen wir uns in einer neuen Reihe, die gleich bei uns hier im Programm beginnt. Außerdem schauen wir, wie sich die Akzeptanz für Medien seit der Corona-Krise geändert hat. Bevor es soweit ist, geht es aber zunächst um eine kleine Medienrevolution in Italien. Es ist eine Meldung, die überrascht. Der Zeitungsmarkt in Italien steht vor einer Neuordnung. Die Giano Holding, Eigentum der bekannten industriellen Familie Agnelli, übernimmt auf einen Schlag ein Viertel aller Zeitungen und Zeitschriften im Land. Darunter die beiden großen Tageszeitungen La Repubblica und La Stampa und das Wochenmagazin L'Espresso. Jörg Seiselberg in Rom ist jetzt mit uns verbunden. Warum kommt diese Übernahme jetzt?
Also ich glaube, ist es ausnahmsweise mal der Fall, dass Begründung und wirklicher Grund auch übereinstimmen, nämlich dass die stürmischen Veränderungen, die es ja gibt in den Zeitungshäusern weltweit, hier in Italien auch dazu führen, dass sich die beiden besser wappnen wollen für die multimediale Zukunft. Und da hilft es aus Sicht der neuen Giano Holding offensichtlich, dass man wirtschaftlich näher zusammenrückt, sich dort auch vom Know-how besser austauscht zwischen den beiden Blättern, wobei man eine Sache auch sagen muss, angesichts auch der verschiedenen Artikel, die in den vergangenen Tagen dazu erschienen sind, dass die Repubblica jetzt ist in den Händen der Agnelli-Familie, die Giano Holding leitet. Das ist nicht ganz neu. Die Agnelli-Familie besitzt seit knapp 100 Jahren die Stampa, sozusagen ihr Hausblatt. Und die Repubblica ist im vergangenen Dezember schon dazu gekauft worden und bereits zu diesem Zeitpunkt hat man organisatorische Veränderungen angekündigt. Die werden jetzt mit der Schaffung dieser Giano Holding und dem Zusammenführen, dem journalistischen, auch dieser beiden Blätter, wird das jetzt umgesetzt. Umgesetzt auch in Form, das muss man sagen, eines Arbeitsplatzabbaus. 350 Stellen gibt es bei der Repubblica, da sollen 100 abgebaut werden, gestrichen werden. Dann ist auch von einer engeren Kooperation der Gruppen die Rede und, das hat in Italien vor allen Dingen für Aufsehen gesorgt, Austausch der Redaktionsleitungen bei der Repubblica und der Stampa. Da musste Carlo Verdelli gehen, ein sehr exponiert linksliberaler, linker Chefredakteur, wird ersetzt durch den bisherigen Redaktionsleiter der Stampa, Maurizio Molinari, der als eher liberal gilt, zurückhaltend, ausgewogen und neuer Chef der Stampa wird Massimo Giannini. Das ist ein altes Repubblica-Kind, wenn man so will, einer der bekanntesten Journalisten hier in Italien. Er wird künftig die Turiner Traditionszeitung La Stampa führen.
Ein Viertel aller Zeitungen und Zeitschriften in einer Hand, das ist ja schon ein ganz schöner Brocken. Was bedeutet das denn für die Meinungsvielfalt in Italien?
Ja, es gibt hier zumindest eine Wettbewerbsbehörde, die darauf achten soll, dass das gesichert bleibt. Die ist allerdings deutlich weniger, ja, kampfesfreudig, etwas zahnloser als beispielsweise das Kartellamt in Deutschland. Die grundsätzliche Zusammenlegung der beiden Verlagshäuser im vergangenen Dezember, die ist bereits durchgewunken worden. Jetzt beim neuen Schritt gibt es bislang kein Signal dort aus der Behörde, dass es da Bedenken gäbe, auch von den Konkurrenten nicht. Das kann man vielleicht auch so interpretieren, dass hier keiner den Mut hat, auch aufzustehen gegen die mächtige Fiat-Gruppe, die ja hinter dieser Zusammenlegung steht. Die Redakteure der Repubblica, vor allen Dingen, die befürchten jetzt durch dieses engere Zusammenwachsen mehr Einfluss, dass Freiheit verloren geht in dieser Redaktion, die ja eine ist, die in den vergangenen Jahrzehnten auch das politische Geschehen hier immer sehr, ja, einflussreich kommentiert und begleitet hat. Ein wirklich sehr, sehr wichtiges Organ. Die Redakteure dort sind sehr, sehr selbstbewusst, mischen sich immer wieder ein in das aktuelle politische Geschehen mit sehr, sehr prononcierten Kommentaren. Also das ist sicherlich etwas, was man genau beobachten muss. Da gibt es bei der Repubblica schon Ängste, dass durch diese Zusammenführung ein bisschen was an Freiheiten verloren gehen kann.
Eine letzte Frage noch zum Schluss, mit Blick auf die Uhr, mit Bitte um eine knappe Antwort. Wie sieht es denn auf dem Zeitungsmarkt in Italien insgesamt aus? Welche Bedeutung haben Zeitungen dort überhaupt noch?
Also quantitativ eine geringe. Italien war nie ein Zeitungsleserland. Deutschland hat fast 17 Millionen Zeitungen, Italien nicht mal ein Fünftel davon. Trotzdem ist das Medium Zeitung wichtig. Fast alle Radio- oder Fernsehsender haben morgens Presseschauen, wo die Kommentare und die Titel der Zeitungen transportiert werden. Also es gibt einen starken Einfluss. Sie sind Meinungsmacher in Italien und von daher ist es schon wichtig, drauf zu schauen, wie sich die Zeitungslandschaft hier in Italien entwickelt.
Unser Korrespondent Jörg Seiselberg in Rom über die industriellen Familie Agnelli, die ein Viertel aller Zeitungen und Zeitschriften in Italien übernommen hat. Die Corona-Krise ist ein Stresstest, nicht nur, aber auch für die Medien. Wie gut aber agieren Medien in Deutschland in dieser Zeit größter Ungewissheit? Und wie gut vermitteln und erklären sie Informationen jetzt, wo es oft kein einfaches Richtig und Falsch gibt, sondern viele unterschiedliche, ausdifferenzierte Einschätzungen, deren Wirksamkeit und Wahrheit sich erst mit der Zeit erweisen. Zu diesen Fragen hat Reporter ohne Grenzen Journalisten und Politiker kurz vor dem Welttag der Pressefreiheit zur Podiumsdiskussion geladen und Manfred Götzke hat sich das Ganze für uns angehört.
Es ist völlig klar, der Bedarf nach unabhängigen Informationen war lange nicht mehr so groß wie jetzt. Die Zugriffe auf Nachrichtenplattformen und Online-Ausgaben der Zeitung verdoppeln sich. Die Tagesschau hat zurzeit etwa 40% Marktanteil. Die Corona-Krise hat einen regelrechten Medienboom ausgelöst, meint Stefan Scherzer, Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger.
Wir sehen das flächendeckend in Deutschland, dass der Zugriff auf Nachrichtenseiten, auf Informationsseiten, vertiefende Informationen extrem ansteigt. Das heißt, die Bürger wissen, dass sie sich informieren können, sie nutzen das, sie stimmen für die freien Medien, für die Presse ab, und zwar das duale System, was wir haben, was auch in diesen Zeiten funktioniert, sich gegenseitig auch monitort und kontrolliert. Das ist ein ganz wichtiges Thema, dass die Menschen, ja, denen muss man nicht sagen, informier dich mal, die informieren sich.
Nur welche Rolle nehmen die deutschen Medien derzeit ein? Verkommen öffentlich-rechtliche, aber auch private Medien in Zeiten der Krise zu Hofberichterstattern der Regierung, die nur noch aktuelle Infektionszahlen und neue Maßnahmen verkünden? Unter anderem, um diese Frage zu diskutieren, hat Reporter ohne Grenzen Journalisten und Politiker zur Diskussion geladen. Jörg Quos, Chefredakteur der Funke Zentralredaktion, sieht diese Gefahr zumindest in Deutschland nicht.
Natürlich ist es für alle interessant zu wissen, was erwartet die Regierung, welche Schritte unternimmt die Regierung. Deswegen ist es klar, dass man eine Ansage aus der Bundesregierung, wie man sich zu verhalten hat, neue Vorschriften, neue Regelungen, dass man das transportiert. Aber natürlich hinterfragen wir das. Das gehört dazu und es ist wichtiger denn je.
Bestes Beispiel, die Debatte um die Maskenpflicht, in der Virologen wie Politiker binnen weniger Tage eine 180-Grad-Wende vollzogen haben. Selbst jetzt, wo das Maskentragen in Geschäften und im Nahverkehr verpflichtend gilt, kämen kritische Stimmen zu Wort. Richtig so meint Investigativjournalist Georg Mascolo, wenngleich die Verantwortung der Medien noch gestiegen sei, welchen Experten oder vermeintlichen Experten man derzeit ein Podium gibt.
Wenn wir alle letztlich nicht wissen, was eigentlich gut und richtig ist, dann verändert das aus meiner Sicht den Ton, weil es dann nichts hilft, sich die steilsten Einschätzungen um die Ohren zu hauen, von denen man aber gleichzeitig nicht weiß, ob sie eigentlich richtig sind oder nicht.
Noch mehr als in anderen Zeiten ist zurzeit journalistisches Basishandwerk gefragt, meint Jörg Wos, das Recherchieren und Aufbereiten von Fakten. Der Bürger sei auch in Zeiten von Corona mündig genug, sich selbst eine Meinung zu bilden.
Sauber und richtig zu berichten war vielleicht noch nie so wichtig wie jetzt, wo es, das klingt so pathetisch, aber wo es wirklich um Leben und Tod geht.
Um das zu leisten, dazu müssten Journalisten zumindest der seriösen Medien nicht erst ermahnt, gedrängt werden, wie etwa durch den niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius, der die Verbreitung von Falschinformationen zu Corona dezidiert verbieten wollte. Im Gegenteil, die Medien leisteten derzeit viel, um Fake News als solche zu entlarven, sagt Georg Mascolo.
Es ist eine Aufgabe für klassische Medien, genau diese Unterscheidung zu treffen und verlässliche Informationen zu liefern. Es ist eine Aufgabe der großen Internetprovider, die leider in diesem Bereich seit Beginn ihrer Existenz einen ziemlich lausigen Job machen. Ich würde sagen, seit es um Corona geht, kann man so eine Lernkurve feststellen. Aber das Letzte, was ich mir vorstellen möchte, ist eine staatliche Stelle, die so etwas überprüft.
Machen die Medien in Deutschland in der Corona-Krise also alles richtig? Nicht alle und nicht immer alles, meint Mascolo. Vor allem die klare Trennung zwischen Nachrichten, Berichten und Einschätzungen, Kommentaren verschwimmen in der Corona-Berichterstattung zu sehr.
Ich glaube, da tut uns mehr Sachlichkeit gut, das Berichten der Fakten, der Nachrichten. Und dann ist es eine gute Idee, den Leserinnen und Lesern oder den Hörerinnen und Hörern ein zusätzliches Angebot zu machen, wie man die Dinge sehen könnte. Ich bin ein Anhänger davon, dass der Beruf des Journalisten darin besteht, Menschen zu informieren und nicht sie zu missionieren.
Hier in Deutschland ist das Recherchieren und Berichten von Fakten bislang schließlich in jeder Phase der Corona-Krise möglich gewesen. Anders als in vielen anderen Staaten. Da müsse man gar nicht erst nach Russland oder China blicken, sagt VDZ-Geschäftsführer Scherzer.
Wir sehen jetzt in Europa, wir haben viele Länder, die sich mühsam die Freiheit sozusagen erarbeitet haben. Denken Sie an Polen, an Ungarn, an Rumänien, an Bulgarien, wo wir jetzt einen massiven Rückfall in alte Muster sehen. Es wird eine Gesetzgebung initiiert, die freien, unabhängigen Journalismus verunmöglicht. Und das ist mitten in Europa.
Sagt Stefan Scherzer im Beitrag von Manfred Götzke. Die ganze Diskussion können Sie, wenn Sie mögen, am Sonntag um 11 Uhr im rbb-Inforadio hören, und zwar in der Sendung Forum. Und während der Beitrag lief, habe ich Besuch im Studio bekommen. Bettina Schmieding ist jetzt da aus der Medienredaktion des Deutschlandfunk, und ab heute gibt's was Neues. Was ist das denn? Was haben Sie uns mitgebracht?
Ja, wir starten heute mit einer kleinen, aber sehr feinen Reihe, wie ich finde. Manfred Götzke hat es gerade gesagt und vielmehr die Frage gestellt in seinem Beitrag: Machen die Medien eigentlich immer alles richtig? Diese Frage kann man sich in der Corona-Pandemie vorstellen, aber auch, man kann sich natürlich fragen in Zeiten, die vielleicht etwas normaler sind. Also, wir haben dagegen gesetzt, eine Art von Sprachcheck. Wir wollen uns nämlich Wörter vorknöpfen. Sagen und meinen heißt diese kleine Reihe. Sie wird ungefähr zwischen 1 oder 2 Minuten gehen. Also der Beitrag ist nicht lang. Wir wollen uns Wörter aufspießen, die wir ständig benutzen hier in den Medien, die wir immer wieder hören, aber über deren wirkliche Bedeutung wir nicht immer nachdenken. Mit wir meine ich vor allen Dingen uns Journalistinnen und Journalisten.
Können Sie da ein Beispiel nennen?
Nehmen wir den Begriff Familiendrama. Ich will Ihnen da nichts unterstellen, Frau Kitt, aber ich bin mir fast sicher, dass Sie denken, klar, das sind diese fürchterlichen Fälle, wenn ein Vater seine Kinder, seine Frau und dann sich selber umbringt.
Können Sie das erklären? Was ist daran nicht richtig?
Wenn wir das Familiendrama nennen, dann leiten wir den Leser oder den Hörer ja gedanklich in eine Richtung. Also es geht um was Privates, das geht uns alles nichts an. Und ich finde, Dramen gibt es bei Shakespeare. Ein Familiendrama ist es vielleicht, wenn Streit über den Haushalt, den Hausputz oder das Haushaltsgeld entsteht. Wenn aber einer seine Familie ermordet, dann ist das eine Straftat. Und so sollten wir das auch nennen. Deswegen haben wir die Reihe Sagen und Meinen genannt. Wir sagen Familiendrama, meinen aber unter Umständen etwas ganz anderes, nämlich in diesem Fall Mord. Und das müssen wir in den Medien präziser erklären.
Mhm. Welche Begriffe fallen Ihnen denn da noch ein? Was könnte noch Thema dieser Reihe sein?
Das gute Kita-Gesetz ist so ein Beispiel. Das haben wir ja direkt aus dem Ministerium übernommen und im Paket mitgeliefert. Wurde irgendwie auch die Hoffnung der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der Ministerin, dass wir das neue Gesetz für ein gutes Gesetz halten sollen und dass daraus gute Kitas hervorgehen. Also die Bewertung war gleich im Namen des Gesetzes schon enthalten. Das müssen wir Journalistinnen und Journalisten wirklich fein auseinanderhalten.
Ganz schnell noch, die Reihe startet heute, und in welchem Rhythmus?
Machen wir auf Zuruf. Wir wollen immer dann neue Folgen produzieren, wenn uns was auffällt, und freuen uns natürlich auch über Anregungen von den Hörerinnen und Hörern. Schreiben Sie uns einfach an mediasres@deutschlandfunk.de und schicken Ihre Vorschläge.
Vielen Dank. Und jetzt gibt es die erste Folge der Reihe Sagen und Meinen, der Sprachcheck von Stefan Fries mit einem, wie könnte es anders sein, Corona-verwandten Thema.
Medias Res.
Woche 2 im Heidekreis. Die großen Märkte sind geschlossen. Es herrscht Ausgangssperre.
Der spanische Ministerpräsident Sanchez hat in der Corona-Krise Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen in Aussicht gestellt.
Was wir ja bisher in dem Shutdown oder Lockdown hatten, das war ja auch keine Ausgangssperre, sondern nur eine Kontaktsperre.
Mit zielgerichteteren Maßnahmen und nicht mit dem totalen Lockdown, den wir die letzten Wochen erlebt haben.
Schrittweise aus dem Lockdown zurück zur Normalität.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
Wir sprechen vom Lockdown, Shutdown, von Ausgangsbeschränkungen, Ausgangssperre und Kontaktsperre. Aber welche Freiheiten sind in der Corona-Krise wirklich eingeschränkt? Sagen wir eigentlich genau, was wir meinen? Eine Ausgangssperre zum Beispiel heißt, dass niemand das Haus verlassen und öffentliche Straßen und Plätze betreten darf. Und falls doch, dafür eine Ausnahmegenehmigung braucht. So eine Ausgangssperre gilt zum Beispiel in Italien, in Spanien und in Indien, nicht aber in ganz Deutschland. Selbst im Saarland, wo ein paar der Regeln gestern gerichtlich gekippt wurden, durfte man immer noch begründet auf die Straße. Richtige Ausgangssperren gibt es nur für isolierte Menschen in Quarantäne. Überall gelten dagegen Ausgangsbeschränkungen. Das heißt, dass man möglichst zu Hause bleiben soll, aber durchaus zu Spaziergängen und zum Sport raus darf. Ausgangssperren sind das nicht. Einen Shutdown hatten wir dagegen in Deutschland nie. In den USA meint das das Stilllegen der Bundesverwaltung, wenn es kein neues Haushaltsgesetz gibt. Wir hatten also keinen Shutdown, geschweige denn seine Steigerung, den totalen Lockdown. Wenn Politiker, Medien oder Wirtschaftsexperten von Ausgangssperre, Shutdown oder Lockdown sprechen, stellen sie die Situation extremer dar, als sie ist und verfolgen damit womöglich Interessen.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
Nach dem Corona-Ausbruch könnte vor dem Corona-Ausbruch sein. So jedenfalls sah es auf der Pressekonferenz aus, als Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer Anfang der Woche Schutzmasken aus China geliefert bekam, transportiert von der Bundeswehr. Abstand oder Masken? Nö, die gab's nicht. Unsere Kolumnistin hat sich darüber einige Gedanken gemacht.
Samira El-Wassil.
Über 10 Millionen Masken aus China, endlich. Am Montagvormittag landete ein eigens für den Transport dieses wertvollen Guts organisierter Flieger in Leipzig. Es sollte ein emblematischer Termin für Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer werden, die die Masken persönlich in Empfang nahm. Etliche Pressevertreter wurden eingeladen. Aus Sicht politischer Kommunikation war dies eine dankbare Möglichkeit. Ein Erfolg der Regierung während der Corona-Krise konnte sicht- und damit greifbar gemacht werden. Und so wurden an diesem Tag viele Bilder und Videos aufgenommen. Jedoch war das visuell Spannendste nicht, was vor den Kameras zu sehen war, sondern dahinter. Etliche Reporter, Medienvertreter, Kameramänner, Fotografen, Berichterstatter, dicht an dicht aneinander gedrängt bei dem Versuch, im Pressepulk das beste Bild oder den klangstärksten O-Ton zu ergattern. Zudem fiel bei diesem Maskenempfang ganz besonders das auf, was eben nicht zu sehen war. Kein einziger der Beteiligten trug einen Mundschutz. Spiegel-Korrespondent Matthias Gebauer beschrieb auf Twitter die Situation folgendermaßen. Ich bin ja nicht gerade als Verteidiger der Bundeswehr bekannt. Heute allerdings gab es in Leipzig vor dem AKK-Termin klare Anweisungen zu Abstand wegen Corona, die dann von vielen Kollegen im Bildersturm ignoriert wurden. Das war eine visuelle Ohrfeige für jeden Bürger. Solche Bilder setzen fatale Signale und wenn das jemand wissen sollte, dann Journalisten. Medienmacher müssen gerade jetzt im Hinterkopf behalten, dass einige Bürger nicht das Virus, sondern Politik und Presse für die Einschränkungen verantwortlich machen. Und klar, mit dieser Haltung erschießt das Publikum natürlich den Überbringer der schlechten Nachrichten. Aber wenn der Bote der Maskenpflicht selbst keinen Mundschutz trägt, kann man dem Empfänger seinen Frust nicht verübeln. Man denke auch an die Nachrichtenbilder mit Gesundheitsminister Jens Spahn vor 2 Wochen. Draußen halten alle Abstand. Nur Politiker zwängen sich zu 11 in den Fahrstuhl, als wäre es ein Clownsauto. Das ist eine faszinierende Neuauslegung des Konzepts politische Immunität. Wenn also ausgerechnet Akteure dieser beiden Sphären Wasser predigen und Corona trinken, dann verspielen sie das Vertrauen, das mühselig in die Maßnahmen aufgebaut wurde. Dieses Vertrauen ist aber unabdingbar, wenn wir uns darauf verlassen wollen, dass alle mitziehen, um die Krise schnellstmöglich zu überwinden. Und natürlich, die Berichterstatter beim Fototermin zwängten sich ja nicht zusammen, weil sie den menschlichen Kontakt so vermisst hätten, sondern weil gute Bilder und hochwertige O-Töne ihre Einkommensquelle sind. Sie sind darauf angewiesen, nah dran zu sein. Doch auch da gäbe es andere Möglichkeiten, zum Beispiel gestaffelte Interviews und Fototermine mit Warteschlange. Das braucht zwar mehr Zeit, aber vor dem Supermarkt kriegen wir das ja auch hin. Und beim Mundschutz gibt es ja nun wirklich keine Ausreden. Journalisten müssen sich gerade jetzt ihrer Verantwortung ganz besonders bewusst sein. Die beim Fototermin buchstäblich Demaskierten werden auch daran gemessen, ob das, was sie schreiben und das, was sie tun, kohärent ist. Warum sollten Medien denn Verhaltensweisen empfehlen und verbreiten, von denen sie selber nicht überzeugt sind? Wir brauchen gerade nicht nur gute Nachrichtenbilder, sondern auch Vorbilder.
Samira El-Wazil mit der Medienkolumne.
Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Daniel Salpius. Ich bin Redakteur bei der Mitteldeutschen Zeitung und in der Redaktion in Dessau-Roßlau tätig. Unsere Schlagzeile ist: Corona-Daten landen bei Polizei. Da geht es darum, dass Dessau-Roßlau die persönlichen Daten von Bürgern in Quarantäne an das Landeskriminalamt weitergegeben hat.
Und das war's auch schon für heute mit dem ersten Teil des Kulturnachmittags. Im zweiten Teil, gleich hier nach den Nachrichten, führt sie dann meine Kollegin Enne Seidel durchs Programm. Mein Name ist Miriam Kitt und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radio-Nachmittag.